Was für Kerle, der Pro-Familia-Podcast fürs bewegte Männerleben. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist bei Was für Kerle, dem Pro-Familia-Podcast fürs bewegte Männerleben. Heute bin ich wieder bei Mann und Mann, der Männerberatungsstelle in Bielefeld, aber diesmal mit einem anderen Thema und einem anderen Berater. Heute geht es um das Thema häusliche Gewalt und um die Motive der Täter und die therapeutische Arbeit mit solchen Männern. Und reden werde ich dazu mit Helge Rettig. Hallo Helge.
Hallo.
Trete ich dir zu nahe, wenn ich sage, dass du hier in der Beratungsstelle zum Urgestein gehörst?
Gute Frage. Ich bin seit 23 Jahren dabei.
Okay, Urgestein.
Und ja, natürlich nicht am längsten, aber ich gehöre schon zum Inventar und ich glaube, man kennt mich auch über die Beratungsstelle hinaus und für meine Arbeit hier. Das stimmt schon.
Stimmt schon, das Urgestein. Ja. Eins der Urgesteine hier.
Ja.
Hast du so einen ungefähren Überblick, wie viele Beratungsstellen es eigentlich so in NRW gibt, die mit Männern zum Thema häusliche Gewalt arbeiten?
Ja, das kann man ungefähr sagen. Es gibt eine Bundesarbeitsgemeinschaft für Täter häuslicher Gewalt. Mhm. Über die läuft ein Ausbildungsprogramm. Das heißt, alle Beratungsstellen, die mit diesen Tätern arbeiten, machen dort ihre Ausbildungen. Mhm. Und über die läuft sozusagen auch die Festlegung der fachlichen Standards. Und deswegen gibt es einen ganz guten Überblick. Und das sind zurzeit 23 Beratungsstellen, die in NRW ein solches Angebot vorhalten. Und in anderen Bundesländern gibt es das aber auch. Da kenne ich mich jetzt aber nicht so gut aus.
Oh, ich bin schon überrascht über die relativ hohe Anzahl solcher Beratungsstellen. Hältst du diese Zahl der Beratungsangebote so aus deiner Erfahrung für ausreichend?
Ja, also die Beratungsstellen sind ausgelastet. Mhm. Es sind oft halbe Stellen, bestenfalls mal eine ganze Stelle. Mhm. Und die Mitarbeiter dort haben schon zu tun. Mhm. Ausgelastet ist immer eine Frage, wie sehr ruft man in den Wald hinein.
Okay,
klar. Also der Bedarf ist sicherlich noch größer. Es hat auch viel damit zu tun, wie Staatsanwaltschaften und Gerichte vor Ort sich verhalten, weil das zuweisende Stellen sind. Das ist hier in Bielefeld relativ verhalten. Also wir bekommen nicht so viele Männer über diesen Weg zugewiesen. Mhm. In anderen Regionen ist das mehr und da sind dann natürlich auch die Nachfragen und die Bedarfe dann schnell auch höher. Mhm.
Okay, das hast du eigentlich im Grunde schon meiner Frage, die ich mir als nächstes überlegt hatte, schon vorgegriffen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele der Männer, die euch aufsuchen, nicht zwangsläufig freiwillig kommen. Also, wie steht es so um die Motivation der Männer?
Ja, ich sag mal so, also etwa ein Drittel der Männer, die zu uns kommen wegen häuslicher Gewalt, haben eine Auflage. Das heißt, okay, die sind von Staatsanwaltschaft oder Gericht verwiesen worden wegen der Straftaten, die sie begangen haben. Mhm. Ich sag mal, etwa ein weiteres Drittel ist in einem anderen Sinne geschickt, nämlich entweder über die Partnerinnen, Ex-Partnerinnen, Ehefrauen, die mit Trennung drohen, die sagen, so geht die Beziehung nicht weiter, du musst was tun. Das ist dann so halb freiwillig, sage ich mal. Und oder auch über das Jugendamt. Jugendämter sind drin, die können natürlich Männer nicht verpflichten, zwingend was tun zu müssen, üben aber schon einen gewissen Druck auf die Männer, auf die Frauen, auf die Familien und sagen, hier muss was passieren und da gibt es eine Beratungsstelle, gehen Sie da mal hin. Also das ist so halb geschickt und ich würde sagen, ungefähr ein Drittel der Männer kommt wirklich freiwillig aus eigenen Motiven heraus, weil sie für sich selbst in dem Sinne einsichtig sind, dass sie sagen, so geht es nicht weiter, ich will mein Verhalten ändern.
Da gibt es einen gewissen Leidensdruck, der da auch...
Da gibt es einen gewissen Leidensdruck, genau, ja.
Ist das deiner Meinung nach so auch ein Teil des therapeutischen Prozesses, so gerade bei den Männern, die geschickt werden, auch so eine Motivation erstmal überhaupt zur Veränderung des eigenen Verhaltens erstmal zu schaffen?
Ja, sicherlich. Also die geschickt werden, geben schon zu verstehen, dass das etwas ist, was man ihnen aufzwingt, was sie jetzt tun müssen, dass sie eine Bescheinigung brauchen, dass sie hier einem Trainingsprogramm in der Gruppe oder am Einzelnen teilgenommen haben. Mhm. Und die sind erstmal, wie wir sagen, eher so extrinsisch motiviert. Mhm. Die haben nicht so unbedingt ein eigenes Anliegen. Mhm. Ja. Und da gehört selbstverständlich zu unserer Arbeit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Ihnen zu verdeutlichen, dass Sie möglicherweise mehr eigenes Anliegen haben, als Ihnen bislang sozusagen klar ist.
Mhm. Weil wahrscheinlich wird es ja dann in der Beratungsarbeit da auch Grenzen geben, wenn Männer so gar nicht motiviert sind oder...
Ja, es gibt Grenzen, genau. Also wir prüfen, also wir haben ein Gruppenprogramm, das in der Hauptsache läuft. Das besteht aus 25 Abenden, wöchentlich, 120 Minuten. Und wer in dieses Gruppenprogramm aufgenommen werden will, muss vorher 3 Einzelsitzungen bei einem anderen Kollegen gemacht haben. Der prüft da sozusagen schon mal die Motivation und das Anliegen. Und in der Gruppe selbst, dann prüfen wir auch nochmal die ersten 3 Sitzungen, ob das wirklich Männer sind, die in der Gruppe gut aufgehoben sind, die gut reinpassen, wo wir auch denken, das ist ein gutes Angebot für die. Und erst dann entscheiden wir wirklich, das ist ein Mann für unsere Gruppe. Mhm. Und natürlich gibt es einige Männer, wo wir sagen, das ist uns zu dünn, das reicht einfach nicht. Dafür haben wir dann manchmal auch eine Warteliste, um sagen zu müssen, da gibt es andere Männer, die würden mehr von so einem Training profitieren und dann schicken wir die auch. Also wir können sie im Einzel versorgen, aber wir schicken sie vielleicht auch weiter oder sagen, der Zeitpunkt ist nicht reif. Wenn es in einem Jahr oder 2 Jahren passt, melden Sie sich nochmal, aber jetzt im Moment nehmen wir sie nicht auf.
Okay. Gibt es denn aus deiner beraterischen Sicht so unterschiedliche Tätertypen, also so unterschiedliche Motivationen von Männern, häusliche Gewalt auszuüben?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das Spektrum ist so breit gestreut, wie man sich es nur vorstellen kann. Also es gibt alle Farben, Färbungen, Schattierungen, die denkbar sind. Um es mal nicht zu kompliziert zu machen, kategorisiere ich vielleicht mal etwas grob. Ja. Zwei Tätertypen. Das eine ist vielleicht der Typ, den man klassischerweise als den Macho bezeichnen würde. Also so ein Mann, der zu Hause sitzt, seine Frau, Freundin rumkommandiert, der für sich selbst ein Bild hat, dass die Ausübung von häuslicher Gewalt, und damit ist nicht nur körperliche Gewalt gemeint, sondern auch psychische Gewalt, alle Gewaltformen, verbale Gewalt, sozusagen legitim ist, um die eigenen Ziele, die eigenen Bedürfnisse zu verfolgen und durchzusetzen. So. Bei diesen Männern gibt es natürlich erstmal nicht so viel Problembewusstsein, sondern für die ist das qua Sozialisation ein Überlebensmechanismus gewesen, der sich auch in vielen Situationen bewährt hat und den sie erstmal aus ihrer Sicht überhaupt nicht verändern wollen oder müssen. Mhm. Wenn da von außen kein Druck kommt, und das sind meistens auch die, die dann über Staatsanwaltschaft oder Gerichte geschickt werden, dann erreichen wir die eigentlich gar nicht. Die kommen gar nicht hierher. Und wenn sie durch eine Auflage hierher kommen, weil sie herkommen müssen, ist es natürlich immer noch schwer, die zu motivieren. Also diese extrinsische Motivation, von der ich gerade sprach, sozusagen in eine intrinsische zu verwandeln, also daraus ein eigenes Anliegen zu machen, das ist schwer, ja. Weil die sehen erstmal keinen Gewinn für sie. Mhm. Die sehen erstmal nur, was sie verlieren würden, ihre Rolle und ein Stück weit ihre Identität, die sehr verknüpft ist mit gewalttätigem Handeln. Mhm. Ja, und die befürchten sozusagen ihr das, was sie über diesen Weg sicherstellen, zu verlieren, bis einschließlich zur Freundin oder Frau, wenn ich nicht mehr so auftrete, wenn ich nicht mehr dieser Mann bin, der hier auch Klartext redet, der sich auch durchsetzt, dann bin ich auch nicht mehr attraktiv, dann bin ich auch nicht mehr gewollt und dann kommt es zur Trennung. Mhm. Ja. Das heißt, die sehen erstmal überhaupt keinen Vorteil darin, an der Verhaltensänderung zu arbeiten. Ne? Mhm. Also das ist ein schwieriger Tätertyp. Mhm. Den haben wir immer wieder hier. Manche machen einen guten Prozess hier und verlassen irgendwann die Beratungsstelle und wir sagen, das hat sich gelohnt für die Männer, für uns, da ist was bei rumgekommen. Mhm. Was nicht heißt, dass wir oder die Männer Gewähr geben können, dass sie nie wieder häusliche Gewalt ausüben können, aber wir haben schon den Eindruck, es hat sich deutlich was verändert und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt deutlich geringer. Mhm. Bei manchen Männern müssen wir in der Prüfungsphase schon sagen, das macht hier keinen Sinn, die wollen nichts verändern und dann haben wir natürlich auch wenig Schnitt. Okay. Dann gibt es den anderen Tätertypen. Das ist also anders als das, was ich gerade beschrieben habe, das ist ja so ein patriarchalisches Gewaltmuster, ne, mit klaren Rollenverteilungen und Machtverteilungen, da geht es um Macht. Dann haben wir einen anderen Tätertyp, das sind mehr so Täter, die in konkreten Situationen gewalttätig werden. Die sind nicht von Hause aus gewalttätig, sondern die kommen in ihren Beziehungen in schwierige Situationen, die sie überfordern und haben dann ein, in der Not, sage ich mal, manchmal ein Impulskontrollproblem und verlieren die Kontrolle und werden gewalttätig. So, auch wiederholt als Muster, wenn dann auch die Hemmschwelle durch Wiederholung schon etwas gesenkt ist. Aber meistens schon auch versehen mit einem Unrechtbewusstsein, mit einem Schuldgefühl, mit mehr oder weniger Scham. Das sind dann auch eher die, die so freiwillig, halb freiwillig kommen, was ich vorhin erzählte. Und ja, mit denen haben wir natürlich, sage ich mal, ein Stück weit andere Prozesse. Da sind die Türen schon weiter offen. Ja. Die sind auch interessiert daran, was zu lernen, was zu verändern.
Ja. Und wahrscheinlich auch haben sie einen gewissen Leidensdruck. So, also weil sie ja schon in Situationen sind, wo sie merken, sie sind überfordert, sie kommen hier nicht mehr zurecht und ihre Lösungsstrategien machen es eher noch schwieriger, machen es dann noch schlimmer.
Die haben einen Leidensdruck und die sind oftmals auch nicht in der ersten Beziehung, in der sie gewalttätig sind, sondern in der zweiten, dritten, vierten und erkennen mittlerweile für sich, dass es ein eigenes Muster ist, was aber auch in dem Sinne destruktiv ist, dass sie selbst sozusagen die Partnerschaft immer riskieren und auch verlieren, was sie ja eigentlich nicht wollen, sondern die Gewalt speist sich ja eher aus der Angst, diese Partnerschaft zu verlieren. Also sie erkennen, dass ihr Muster kontraproduktiv ist und dass das möglicherweise immer so weitergehen würde, wenn sie nicht jetzt mal anfangen, was zu ändern.
Ich habe so zwei so Sachen. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige Leute, die uns jetzt so zuhören, sich eigentlich schon die ganze Zeit die Frage stellen, was ist eigentlich mit Frauen als Täterinnen? So. Ich war überrascht, ich habe nochmal so die Zahlen gelesen und habe dann festgestellt, 20% der Fälle, die bei der Polizei angezeigt werden, sind bei häuslicher Gewalt, sind Frauen, die häusliche Gewalt ausüben. So. Würde jetzt gar nicht so ganz tief rein, aber nur so einmal so die Frage stellen, glaubst du, dass die Motivationen der Frauen unterschiedlich sind zu denen der Männer? Also ich glaube, der Macho-Typ, okay, der wird ja wahrscheinlich eher keine Rolle spielen, aber liege ich da eher richtig, dass man vielleicht sagen kann, dass es da auch so Überforderungstäterinnen gibt? Oder ist es für dich jetzt ganz schwierig so?
Also es ist schwierig, eine seriöse Antwort jetzt zu geben, weil es nicht mein Feld wirklich ist. Ich würde vermuten, dass es Ähnlichkeiten gibt zu den männlichen Tätern und ähnliche Motive und möglicherweise gibt es aber auch Unterschiede. Das ist jetzt eine diplomatische Antwort. Es geht ja da, an der Stelle geht es ja eigentlich auch so im Bereich von, ich sag mal, von Rollenkonstruktion, von Gesellschaft, von was ist Gewalt überhaupt und wie ist sie verankert und warum üben jetzt, also diese Zahlen würde ich erstmal so bestätigen, nach dem, was ich so mitbekomme, jede fünfte häusliche Gewalt halt geht von der Frau aus. Also warum üben Frauen auch Gewalt aus? Wie geht das überhaupt stärkeren, körperlich stärkeren Männern gegenüber und so? Also das ist ja, da macht man ja ein weites Feld auf. Ne? Und da bin ich nicht so zu Hause, dass ich da jetzt seriös antworten könnte. Gleichwohl finde ich das eine sehr spannende Frage. Und ich glaube auch, dass es ein Phänomen ist, was uns eher weiter beschäftigen wird und möglicherweise auch zunehmen wird. Mir geht so durch den Kopf, vor etlichen Jahren gingen ja auch so Mädchengangs als organisierte, kriminalisierte Banden, sage ich mal, in unseren deutschen Großstädten ja durchaus auch durch die Medien. Das war ja damals auch so ein neues Phänomen, wo man erstaunt war, was man erstmal nur Jungs und Männern so zugeschrieben hat. Und das ist ja hier auch so ein Teil, wo Frauen etwas machen, was eigentlich Männern vorbehalten ist, in Anführungszeichen. Ich glaube, dass das weiter uns beschäftigen wird und es ist sicher gut, sich mit der Frage auseinanderzusetzen.
Also ich habe für mich jetzt nochmal überlegt, dass ich an einer anderen Stelle nochmal einen Podcast machen werde zum Thema Männer als Opfer von Gewalt, weil ich finde, der Blick darauf, den finde ich auch nochmal sehr interessant, aber der unterscheidet sich doch jetzt. Es ist schwierig, das mit dem Thema, was wir heute haben, dann so zu verbinden. Ich glaube, da verwischt man auch sehr viel.
Ja, wobei, also kleine Differenzierung. Ja? Also da gibt es ja auch schon einiges, was am Laufen ist. Männer als Opfer von häuslicher Gewalt. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit Frauen als Täter von häuslicher Gewalt. Das ist ja nochmal ein anderer Schwerpunkt.
Ja, okay.
Einmal beschäftigt man sich mit den Opfern. Wie kann das eigentlich sein, dass die Männer Opfer werden? Wie fühlen sie sich? Was brauchen sie? Gibt es da Angebote? Und das andere wäre, wieso werden Frauen Täter? Und dann, was du gefragt hast, ist deren Ausübung, deren Motivation zu Gewalt anders, sozusagen.
Ja, ich, für mich jetzt ist, weil ich einen Männer-Podcast mache, ist natürlich dieser Opferaspekt. Also ich würde mir jetzt die Männerseite genauer angucken. Aber trotzdem ist es interessant, nochmal so diese Frage hier in den Raum zu stellen, auch wenn es darauf keine klare Antwort gegeben hat oder auch vielleicht jetzt hier nicht geben kann. Was mich nochmal interessieren würde, wäre einfach so, meine, du hast ja schon eben gesagt, dass ihr Gruppenangebote macht, so für die Männer, so eine 25 Gruppen, a 2 Stunden. Also mich nochmal die Frage, warum Gruppenarbeit?
Okay. Ich sag mal in einem Satz etwas plakativ, die Gruppe öffnet die Männer. Mhm. Also das ist ja ein Thema, was nicht nur in der Gesellschaft, sondern für die betroffenen Männer selbst auch eine Art Tabuthema ist, worüber sie eigentlich mit niemandem sprechen. Beziehungsweise sprechen können. Okay. Und dann hier in der Gruppe zu sein und die Erfahrung zu machen, da sitzen noch andere, die haben ein sehr ähnliches bis gleiches Problem, ist für viele erstmal eine Erleichterung. Ich bin nicht alleine. Es gibt Leute, denen was Ähnliches passiert und passiert ist und die mich ein Stück weit verstehen. Ja, und das ist erstmal im Einzelnen so nicht herstellbar, weil in einer Einzelsituation, einer einzeltherapeutischen Sitzung der Therapeut normalerweise kein Täter ist. Und für die Täter ist schon wichtig, ist eingefühlt und verstanden zu werden. Und das schreiben sie den Experten nur bedingt zu. Das schreiben sie aber sozusagen mit Betroffenen zu. Deswegen allein ist Gruppe ein Öffner für das Thema. Und ich sag mal, in den Gruppen, die ich leite, seit fast 10 Jahren jetzt, ist es so, dass ich sagen würde, es gibt immer nach kurzer Zeit ein sehr offenes Klima, wo eigentlich alles angesprochen und ausgesprochen wird, was ist. Also wo die Männer die Erfahrung machen, ich kann hier so sein, wie ich bin, ich kann über alles sprechen, die anderen Männer verstehen das ein Stück weit, keiner verurteilt mich hier, keiner wertet mich ab für dieses Verhalten. Obwohl natürlich klar ist, dass das Verhalten als solches nicht tolerierbar ist. Das ist Konsens auch in meiner Gruppe. Da gibt es auch bei den beiden Leitern, sprich bei mir und meinem Kollegen, keinen Spielraum. Das ist ja unbestritten.
Okay. Was ist euch denn so inhaltlich wichtig bei der Arbeit mit den Männern?
Also das Programm, was wir machen, ist wirklich ein Programm. Ich würde es eher als ein psychoedukatives Programm beschreiben, als Therapie. Ja. Also wir schauen jetzt nicht so sehr in biografische Hintergründe, in die Sozialisation der einzelnen Männer. Wir streifen das am Rande, da wo es Sinn macht, da wo es wichtig erscheint. Das ist aber nicht unser Fokus. Dafür haben wir nicht den Rahmen, nicht die Zeit. Wenn der Bedarf dazu da ist oder das notwendig erscheint, dann macht es Sinn, Einzelsitzungen entweder hier noch ergänzend zum Gruppenprogramm oder aber richtig ganz anderswo angebunden in Form von Einzeltherapie nochmal anzuraten, was auch manche Männer dann machen.
Ja. So. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade so als Kind die Männer die häusliche Gewalt ausüben, als Kind es auch erlebt haben. Also durchaus.
Das ist ja auch statistisch sozusagen belegt, dass Männer die häusliche Gewalt oder überhaupt Gewalt in ihrer Kindheit und Jugend erfahren, so 3 bis 4 Mal häufiger auch wiederum Gewalt ausüben später. Da gibt es ja einiges an Forschung dazu. Und das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die wir in der Gruppe machen. Das ist schon so. Aber ich habe deine Frage vergessen.
Das war ein kleiner Schlenker.
Ja.
Ja, es geht darum, weil das Ganze, dass ihr so eine psychoedukative Gruppe macht und bestimmte Inhalte auch an die Männer bringen wollt.
Genau. Also wir haben so ein Baustein-Kastensystem und alle Männer, die bei uns in der Gruppe anlanden, werden im Rahmen dieser 25 Sitzungen bestimmte Bausteine durchlaufen. Ja, das sind, ich sag mal, es geht los mit erstmal Definition von Gewalt. Was ist eigentlich Gewalt? Was ist häusliche Gewalt? Was unterscheidet die von anderen Gewaltformen? Was ist psychische? Was ist körperliche Gewalt? Was gibt es sonst noch für Gewaltformen? Ja? Es geht weiter mit Opferempathie. Ja, wie ist das eigentlich? Ist es zur Ausübung von häuslicher Gewalt ein Stück weit notwendig, nicht empathisch zu sein? Und wie geht das, nicht empathisch zu sein? Was würde passieren, wenn ich wieder mehr Empathie für mein Opfer empfinde? Kann ich dann noch gewalttätig sein? Verändert es meine Gewalt? Und. Ja, also wir gucken uns genau an, welche Folgen hat die Gewalt für Täter und für Opfer? Auch zum Beispiel auf einem Zeitstrahl, was für Männer oft eine wichtige Erkenntnis ist, nämlich dass die Folgen, die negativen Folgen der Gewalt gegenüber den positiven Folgen deutlich überwiegen, das ist ja noch relativ klar, aber dass die negativen Folgen oft viel langwieriger sind. gerade wenn es vor Gericht geht, wenn es Prozesse gibt, wenn es im schlimmsten Fall Gefängnisstrafen gibt, wenn Lebensläufe unterbrochen werden, wenn Beziehungen verloren gehen, wenn Kinder verloren gehen, wenn Arbeitsstellen verloren gehen, weil Haftstrafen anstehen, wenn es im Lebenslauf steht. Wir sensibilisieren die Männer für das, was sie eigentlich tun und führen ihnen ein Stück weit nochmal vor Augen, was sie im Grunde wissen, aber in der Konzentration so selten klar haben. Mhm. Weil das ja ein Thema ist, wo sie selbst bislang eher den Weg der Verdrängung gewählt haben. Das ist ja nicht sowas, wo ich selber hingucken will, sondern wenn ich das wegmachen kann, ist gut. Und das ist auch eine Stärke des Gruppenprogramms, das geht hier eigentlich nicht mehr. Mhm. Weil 25 Wochen in Folge kommt dieses Thema auf den Tisch. Mhm. Manchmal versehen mit Hausaufgaben, das heißt, unter der Woche muss ich auch noch was machen zu diesem Thema. Ich krieg's nicht mehr weg. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was ein Unterschied ist zu dem, was die Männer vorher gemacht haben. Mhm. Und da liegt eine gewisse Form von Nachhaltigkeit drin, die dann auch meistens, würde ich sagen, Auswirkungen hat im positiven Sinne. Gegen Ende der Gruppe schreiben die Männer einen Opferbrief. Mhm. Das heißt, sie schreiben einen Brief an ihr Opfer und überprüfen nochmal selbst, wo stehen sie in Bezug ihrer eigenen Tat zum Opfer. Was wollen sie dazu mitteilen? Wollen sie sich entschuldigen? In welcher Form möchten sie das tun oder möchten sie das nicht tun? Warum nicht? Was ist vielleicht auch noch offen geblieben? Das ist kein Brief, der wirklich abgeschickt wird an das Opfer. Das ist nur ein Brief, den wir hier als Material für die Gruppe nutzen, wo wir als gesamte Gruppe dann drin arbeiten. Irgendwann machen wir ja mit jedem einzelnen Mann in und vor der Gruppe nochmal diese Tatrekonstruktion und dann gehen wir nochmal minutiös genau Tatabläufe durch und schauen ganz genau, wann ist was passiert, was hast du gedacht, was hast du gefühlt, was war dein Motiv, was wolltest du eigentlich erreichen, was hast du erreicht, was wären Alternativen gewesen und so weiter. Mhm. Und dann zeigt sich oft, dass die Vorgeschichte viel länger ist, als die Männer denken. Mhm. Die Männer gehen ja davon aus, sie haben eine kurze Zündschnur und alles geht in Bruchteilen von Sekunden. Und eigentlich habe ich schwarz gesehen, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was passiert ist. Das ist eine Schilderung, die wir ganz oft hören über, über den eigentlichen Tathergang. Genau genommen stimmt das aber natürlich nicht, sondern es gibt mehr oder weniger langen Vorlauf. Der kann mehrere Wochen sein, dass irgendwelche Spannungen da schwelen und nicht gelöst werden können. Und so. Und gerade vorletzte Woche hatten wir eine Tatrekonstruktion, wo sich zeigte, dass die Stunden davor auch sehr viel Provokation und Aggression von der Frau ausging. Mhm. Zum Beispiel hat die Freundin ihn in der Öffentlichkeit, und das war jetzt ein Mann mit Migrationshintergrund, in der Öffentlichkeit vor versammelter Mannschaft bloßgestellt. Mhm. Hat ihn sozusagen gedemütigt, indem sie wiederholt gesagt hat, was er alles nicht kann und was er alles falsch macht. Mhm. Stunden später spielte das bei der konkreten Ausübung seiner Gewalt quasi eine Rolle, ohne dass er sich dessen bewusst war. Also da gibt es einen Vorlauf und ohne die Dynamik zu verstehen, ohne zu verstehen, worauf er eigentlich reagiert, hat er gar keine Chance, sein eigenes Handeln zu verstehen. Und das ist ganz häufig so, dass die Männer eigentlich gar nicht mitkriegen, was dynamisch läuft, was auch die andere Seite macht, wo auch so Spitzen sind, wo Provokationen sind, wo durchaus auch verbale Gewalt von Seiten der Frauen ausgeübt wird und wie sie da sozusagen ja, einsteigen und mitgehen und gar nicht mitkriegen, was es mit ihnen selber macht und dass sie sozusagen immer mehr in einen kritischen Zustand kommen und das eigentlich dann irgendwann mit körperlicher Gewalt beantworten.
Ja, also kann man sich gut vorstellen, dass diese Streitdynamik durchaus in vielen Situationen auch zwei gehören. So,
ja, und das Verschulden der Männer ist natürlich neben dem Ausüben der körperlichen Gewalt, das ist ja klar, ist es natürlich, dass die überhaupt nichts mitkriegen von diesem ganzen Prozess. Mhm. Also sich ein Stück weit taub und stumm machen und eigentlich nicht wach sind, eigentlich keine Selbstwahrnehmung haben und gar nicht mitkriegen, ich bin gekränkt, ich bin verletzt, sie hat mich bloßgestellt. Ja, und das kann so eigentlich gar nicht sein. Ich muss das irgendwie zur Sprache bringen oder ich muss zumindest mich selber jetzt erstmal irgendwie sortieren, wie will ich damit umgehen. Das kriegen sie gar nicht mit, sondern sie merken nur, sie werden ärgerlich, sie werden wütend und irgendwann wissen sie nicht mehr, wohin damit. Ne? Also das ist natürlich ein Problem von männlicher Sozialisation überhaupt, ne, insgesamt, dass das Verhaltensrepertoire, die Selbstwahrnehmung nicht so breit gefächert ist, wie sie optimalerweise wäre. Ne? Und dass diese Möglichkeit wahrzunehmen, ich bin gekränkt und das ist jetzt mein Hauptproblem, ich bin gar nicht primär wütend, sondern ich bin gekränkt, ich bin verletzt. also dass sie das gar nicht so richtig mitkriegen. Mhm. Ja, weil das wäre ja auch ein Ausweg, das geht auch, also das lernen auch einige Männer hier, wahrzunehmen, diese Wut, das ist gar nicht mein primäres Gefühl. Das ist das, was das Ventil ist, über den Weg kommt es raus. Aber eigentlich bin ich verletzt. Und wenn es mir gelingt, das wahrzunehmen und wenn es mir gelingt, dabei zu bleiben und wenn es mir gelingt, das zu thematisieren und zu sagen, wenn du so mit mir umgehst oder wenn du das sagst, verletzt mich das, dann haben sie natürlich eine ganz andere Möglichkeit, in der Dynamik zu reagieren. Aber das ist für viele Männer, zumindest wenn sie hier anfangen, erstmal die hohe Kunst der Kommunikation. Da sitzen sie meistens mit offenen Augen und offenem Mund da und staunen nur, dass es auch so gehen könnte. Und ganz am Ende, wenn wir quasi die Männer schon verabschieden, erstellen wir mit denen nochmal für jeden einen individuellen Notfallplan. Das heißt, es geht nochmal darum zu gucken, was kann ich tun, was muss ich tun, wenn ich in eine eskalative Situation komme, in der mir droht, wieder gewalttätig zu werden.
Mal konkret, mal jetzt mal so ein Beispiel für so einen Notfallplan. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das Sicherste ist natürlich immer, wenn die Männer lernen, die Situation, die schwierig ist, zu verlassen.
Klar.
Das wird auch in den meisten Situationen gehen. Es gibt Situationen, in denen das schwierig ist, weil die dazugehörigen Partnerinnen das nicht zulassen, sich in die Tür stellen oder Türen abschließen und Männer nicht mehr aus Wohnungen lassen. Das gibt es natürlich, aber das ist eher die Ausnahme. Normalerweise können Männer eigentlich die Situation, in denen sie langsam hochfahren, ihr Erregungsniveau steigt, sie anfangen, die Kontrolle zu verlieren, eigentlich verlassen. Mhm. Allerdings natürlich nur, wenn sie diesen eigenen Prozess überhaupt wirklich bewusst mitbekommen, was auch Teil des Trainings ist, also wirklich durch eine Art Selbstwahrnehmung, Selbstbeobachtung mitzukriegen, was passiert gerade mit mir, auf welcher Form von Erregungsniveau bin ich eigentlich mittlerweile, habe ich noch die Kontrolle oder nicht, werde ich schon laut oder habe ich schon die Faust geballt oder beiße ich schon die Zähne zusammen und sind das nicht sozusagen für mich Warnzeichen, rote Lampen, wo ich sagen muss, okay, hier ist definitiv Schluss, ich muss sofort raus aus der Situation, alles andere klärt sich nachher, erstmal muss ich kühlen Kopf kriegen, vielleicht raus aus der Wohnung, eine Runde ums Haus, einen Freund anrufen, was auch immer. Das ist sehr individuell, was da erarbeitet wird und auch teilweise sehr konkret. Also wir hatten mal ein Beispiel, da hat ein Mann tatsächlich, sage ich mal, eine Flucht vorbereitet über den ersten Stock seines Balkons, in dem er da eine gepackte Tasche stehen hatte und eine Leiter, über die er dann sozusagen aus der Wohnung geflohen ist, weil er wusste, dass seine Frau die Tür zuschließt und nicht gehen lässt, wenn eskalative Situationen entstehen. Ne?
Okay, also das ist natürlich von der anderen Seite natürlich auch, sagen wir mal, vorsichtig, durchaus Potenzial, was gewalttätig, aber weiß man nicht. Also
ja, muss man nicht gewalttätig nennen oder kann man differenzieren. Aber es ist klar, dass in einer Paarsituation, die eskaliert, nicht nur einer beteiligt ist.
Ja. Okay, in diesem Fall glaube ich dann deutlich auch zwei.
Ja. Was natürlich nie, um ganz klar zu sein, natürlich nie die körperliche Gewalt der Männer rechtfertigt. Die ist überhaupt nicht notwendig, es ist ja keine Notwehrsituation, sondern die kommt dann zustande, weil sie entweder gelerntes Muster ist, weil sie hilfreich ist, um die Macht zu behalten, was durchzudrücken, oder weil die Männer einfach überfordert sind auf der kommunikativen Ebene, auch das sind Bausteine in den Tränen, auf der kommunikativen Ebene nicht mehr weiter wissen und sozusagen zum nächsten Mittel greifen, was dann körperlich ist.
Okay, wie beurteilst du denn so, was sind deine Erfahrungen so Erfolgsaussichten eures Trainings?
Ja, das haben wir viele Jahre lang gemacht. Wir haben einen Vorher-Nachher-Fragebogen gemacht und haben die Männer, ich glaube 67 Fragen zu Beginn des Trainings beantworten lassen und dann am Ende des Trainings. Und haben diese seriösen Fragebogen dann nachher wissenschaftlich auch auswerten lassen. Das machen wir jetzt nicht mehr so konsequent, weil das, was damals sozusagen für uns als Ergebnis rausgekommen ist, irgendwann für uns klar war und auch subjektiv gefühlt sich schon bestätigt hatte. Nämlich dass schon 80-90% der Männer, die hier im Gruppentrainingsprogramm sind, deutlich profitieren. Und während dieser Zeit, die sie hier sind, das sind so 8-9 Monate, schon beginnen ihr Verhalten zu ändern und das auch nachhaltig. Es ist keine Gewähr dafür, dass es wirklich nicht wieder zu körperlicher Gewalt kommt, das gibt es nie. Aber es ist schon so, dass ich sagen würde, die Wahrscheinlichkeit verringert sich deutlich. Wir haben auch dieses Phänomen, dass wir oft nochmal Anrufe haben von Männern, die hatte ich gerade gestern, die vor mehreren Jahren hier waren und sagen, ich bin in einer schwierigen Situation, ich war damals bei euch in der Gruppe, kann ich kommen? Mhm. Und dann machen wir nochmal ein Einzelgespräch, sortieren die Situation und gucken, ob wir ein gutes Angebot machen können. Das heißt, diese Männer haben auch ein Stück weit gelernt, nicht nur ihr Verhalten zu verändern, sondern sich Hilfe zu holen. Und das ist ja oft im Vorfeld überhaupt das Problem, ne, dass die Männer entweder gar nicht wissen, dass sie das machen können oder es für sich einfach nicht auf dem Schirm haben, nicht als adäquat oder sowas erleben, ne, sondern mehr männlich ticken im Sinne von, ich habe kein Problem und wenn, dann löse ich es alleine und Hilfe brauche ich nicht.
Okay, ein typisches Männerproblem, ne?
In vielen Bereichen,
genau. In vielen Bereichen.
Ja, absolut.
Ja, also für mich hat sich jetzt doch ein sehr, sehr rundes Bild nochmal gezeigt, wie ihr mit den Männern, mit den Männern die häusliche Gewalt ausübt, wie ihr hier arbeitet. Gibt es noch Sachen, die dir wichtig sind, die du jetzt vielleicht noch ergänzen willst, wo du sagst, also das haben wir bislang hier noch gar nicht so behandelt?
Bin ich im Moment überfragt. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag gemacht, Überblick gegeben. Mhm. Es gibt sicherlich viele Aspekte, auf die man noch differenzierter eingehen könnte. Vielleicht noch ergänzend, also wir schauen schon, dass wir hier unser Programm so ein bisschen individuell zuschneiden. Also manche werden noch mit Einzelsitzungen begleitet. Manchmal holen wir die Partnerinnen, Ex-Partnerinnen dazu, wenn die bereit sind und wenn das auf Seiten der Täter gewünscht ist. Also machen auch Paarsitzungen dazu. Wir gucken schon so individuell, was ist da Bedarf und was könnte jetzt hier helfen.
Okay, wie ist das, wenn ich jetzt als Mann, also eine Frage, wenn ich als Mann hätte, ich möchte mir jetzt hier Hilfe suchen, muss ich das bezahlen?
Also ganz egal, ob ich über das Gericht geschickt werde oder nicht, die Finanzierung läuft über das Land Nordrhein-Westfalen, okay, über ein Ministerium. Sofern das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, sofern die Standards, die in den Bewirtschaftungsgrundsätzen des Landes sozusagen festgehalten sind, solange die erfüllt werden. Mhm. Und die werden erfüllt durch diese Ausbildung bei dieser Bundesarbeitsgemeinschaft für täterhäusliche Gewalt. Das ist standardisiert und damit ist die Finanzierung gesichert. Das heißt, das kommt auf die Männer nicht zu. Was auf sie zukommt, ist schon selbst das Telefon in die Hand zu nehmen, hier anzurufen, zu sagen, ich habe ein Problem, auch da und damit. Das müssen sie schon leisten. Und das ist natürlich ein schwieriger Schritt.
Ja. Ja.
Die Erfahrung lehrt natürlich, dass viele das zu spät tun. Und ich kenne diesen Satz gut von den Männern, die hier anlanden. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich früher gekommen.
Okay. Ja, Helge, das ist ein wunderbarer Satz, mit dem man hier so schließen kann. So, ich danke dir für das interessante Gespräch. Ja, und meine, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich beim Mann und Mann aufschlage mit meinen Themen, die ich ja hier im Podcast habe. Und ja, nochmal vielen Dank, Helge.
Okay, Jörg, ich danke dir für den Raum.
Das war Was für Kerle, der Profamilia-Podcast fürs bewegte Männerleben. Abonnier den Kanal oder schreib uns eine Nachricht. Wir würden uns riesig freuen. Wir hören uns. Bis bald.